Wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe ja mit Situationen, wo Jesus über sein eigenes Handeln hinaus Jünger herausfordert, ihre Komfortzone zu verlassen und selber etwas zu wagen. Letzten Sonntag hat Volker Sachs ja die Reihe begonnen mit Jesu Aufforderung, folge mir nach. Und heute steht die Herausforderung Jesu im Mittelpunkt, gebt ihr ihnen zu essen. Bevor ich jetzt mehr auf diese Geschichte eingehe und auf die Herausforderung, die sich daraus für uns ergibt, möchte ich eine Vorbemerkung machen, die grundsätzlich ist, so ein bisschen den Brückenschlag auch zu letzter Woche darstellt und die, ich glaube, so für alle Herausforderungen gilt, die Jesus macht in dieser Predigtreihe, für diese Predigtreihe. Die erste Folie, die Vorbemerkung ist die, dass die Herausforderung, die Aufforderung Jesu, unsere Komfortzone zu verlassen und etwas zu wagen, grundsätzlich uns allen gilt als Christen. Egal wie erfahren wir schon sind, am besten, oder ob du auch am Anfang der Nachfolge stehst, ist völlig egal. Am besten zeigt sich das an einem Thema von der vergangenen Woche, folgt mir nach, über das Volker gesprochen hat. Und auf die Gefahr hin, da jetzt etwas zu wiederholen von letzter Woche, ich konnte nicht da sein, möchte ich das trotzdem an diesem Beispiel nochmal zeigen. Das ist dann gleichzeitig so ein Brückenschlag von letzter Woche zu heute. Ich habe diese Gedanken schon vor einigen Wochen auch im Dienstseminar, im Gabenseminar so geäußert. Als Petrus zum allerersten Mal Jesus begegnet, wo er von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, wo er einfach ein Fischer war, der seine Nahrung sich besorgen musste, dann hat er nur das eine Wunder des außergewöhnlichen Fischfangs erlebt und dann sagt Jesus zu ihm, folge mir nach. Und dann kommen Jahre in Jüngerschaft, in Schulung, in Ausbildung. Petrus sieht Jesus in Aktion, er erlebt eigene Bevollmächtigung, Wunder, die er selber tun darf. Er erlebt Scheitern und Wiederherstellung. Und dann kurz vor der Himmelfahrt begegnet Jesus dem Petrus erneut beim Fischen, erneuert seine Berufung an ihn. Und so ziemlich die letzten Worte Jesu an den angehenden Apostel sind genau die gleichen wie an den unbedarften Fischer am Anfang. Folge mir nach. Soweit der Brückenschlag zu letzter Woche. Und ich glaube, das gilt auch für das Thema heute. Gebt ihr ihnen zu essen, das geht an euch alle. Das werde ich später noch konkretisieren. Aber das will ich bewusst am Anfang schon mal sagen, egal ob du Ältester bist in dieser Gemeinde oder ob du frisch zum Glauben gekommen bist, Jesus will dich an dieser Stelle auch aus deiner Komfortzone herausholen und dich ermutigen, den anderen Essen zu geben. Wir hören jetzt gleich den Text nach Matthäus, Vers 14, Kapitel 14, Vers 13 bis 21. Ich werde aber in der Auslegung die Parallelberichte aus Markus, Lukas und Johannes mit heranziehen. Die nächsten beiden Folien. Als Jesus das hörte, zog er sich alleine von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen, es ist schon spät geworden. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus aber antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Er antwortete, bringt sie mir her. Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke, 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder. Zur nächsten Folie, das Wunder dieser Massenspeisung scheint in den Erinnerungen der Chronisten Jesu, der Evangelisten, sehr wichtig zu sein. Natürlich, so die zentralen Ereignisse rund um Tod und Auferstehung, Ostern, Karfreitag, das finden wir in allen 4 Evangelien. Denn das Evangelium ist sinnlos ohne die Botschaft vom Kreuz. Aber wenn ich nichts übersehen habe, dann ist dieser Bericht von diesem Wunder der Brotvermehrung das einzige Wunder in Galiläa im Norden, was bei allen vier Evangelisten erwähnt wird. Sowohl bei den drei Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas, als auch bei Johannes. Bei den Synoptikern gibt es sogar noch jeweils einen zweiten Bericht über eine ähnliche Brotvermehrung, die Speisung der 4000, da gehe ich heute nicht näher drauf ein. Also es war offensichtlich ein sehr wichtiges Wunder. Deswegen schauen wir zunächst mal in den Kontext der Geschichte. Wie war die äußere Situation damals? In welcher Situation befand sich Jesus? Wie war der Ausbildungsstand der Jünger? Die nächste Folie. Was tut Jesus hier? Er tut das, was er eigentlich am liebsten tut. Er lehrt über das kommende Reich Gottes und er unterstreicht die Wahrheit seiner Worte durch Zeichen und Wunder. In unserem Text, den wir gelesen haben bei Matthäus, ist hier nur vom Heilen der Kranken die Rede. Aber in den Parallelen von Lukas und Markus, und was auch in dem Film von The Chosen, was wir eben gesehen haben, mit reinkommt, wird deutlich, dass Jesus auch gelehrt hat. Und Johannes überliefert uns, dass Jesus das Wunder dieser Brotvermehrung zum Anlass nimmt, um am Tag drauf in Kapernaum in der Nähe sich selber als das Brot des Lebens zu bezeichnen und dabei eine so herausfordernde Predigt zu halten, dass ganz viele seiner Nachfolger weggegangen sind, gesagt haben, das ist zu hart, das kann ich nicht aushalten. Jetzt kommt ein kleiner Einschub. Vielleicht ein bisschen mein Steckenpferd, aber das passt jetzt einfach an der Stelle. Diese Verbindung von Predigt und Wundern finden wir bei Jesus sehr, sehr oft. Jesus lässt dabei zwar keinen Zweifel daran, dass das Zentrale, das Wichtige, die Verkündigung der guten Botschaft ist, seine Predigt, die Predigt davon, dass es eine Versöhnung gibt zwischen Gott und Mensch, wichtiger als das Wunder der körperlichen Heilung. So sagt er einmal, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber doch Schaden nehmen würde an seiner Seele. Keine Heilung, kein noch so spektakuläres Wunder ist wichtiger als diese gute Nachricht, dass es eine Versöhnung gibt zwischen Gott und den Menschen. Denken wir an den Gelähmten, der durch das Dach herabgelassen wurde, wo die Freunde dieses Gelähmten eigentlich die Heilung wollten. Und was macht Jesus? Er sagt diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Aber dann heilt er ihn mit dem Hinweis, diese Heilung ist ein Zeichen dafür, dass Jesus die Vollmacht hat, auch Sünden zu vergeben. Also wir finden bei Jesus ganz oft beide Aspekte, die Wunder und die Lehre, die Predigt zusammen. Ich glaube, dass uns das in unserer kopflastigen Kultur so ein bisschen verloren gegangen ist. Wir predigen, aber wir rechnen vielleicht zu wenig mit der kraftvollen Bestätigung der Predigt durch Zeichen und Wunder, durch Eingreifen Jesu. Als ich junger Christ war, haben mich zwei junge Theologen maßgeblich beeinflusst, C.P. Wegner und John Wimper. Das ist einige Jahre her, als ich junger Christ war, damals Leiter, Mitleiter der jungen Erwachsenenarbeit in Höchst, da gab es die Petrusgemeinde noch nicht. Es war kurz nachdem die Dinosaurier über die Mainwiesen gelaufen sind. Wegner hat theologisch fundiert gelehrt. Er hat in der Literatur den Begriff geprägt für so diesen Zusammenhang von Predigt und Zeichen und Wundern, mit dem Begriff übernatürlich beglaubigte Evangelisation, Englisch Power Evangelism. Und der vor einigen Jahren verstorbene John Wimper, ein Prediger, Evangelist der Moderne und Vertreter der sogenannten dritten Welle der charismatischen Erneuerung, der hat das in seinem Dienst umgesetzt. Er hat gepredigt, aber er hat das unterstrichen mit Heilungen nach Worten der Erkenntnis, mit Zeichen und Wundern. Aber weder Wegner noch Wimper haben ein Copyright für Power-Evangelisation. Das hat Jesus. Jesus hat damals seine Jünger auch ausgesandt. Er hat sie geschickt zum Predigen, er hat sie geschickt, die Kranken zu heilen, die Dämonisierten, die Belasteten zu befreien. Und das gilt auch heute noch. Und ich denke, das wäre sicherlich lohnend, diesen Zusammenhang von Predigt und Bestätigung durch Zeichen und Wunder mal etwas näher zu beleuchten. Vielleicht auch in einer anderen Predigt, aber heute ist es nur eine kleine Fußnote, Einschub, Ende. Kommen wir zurück zum Text. Ich sagte eben, Jesus tut in dieser Geschichte das, was er eigentlich am liebsten tut. Er predigt und er heilt. Aber warum sage ich eigentlich? Ich glaube, auch Jesus war ein Mensch mit menschlichen Ruhebedürfnissen. In diesem Fall war er wirklich auch bedürftig, Ruhe zu haben. Der Text, den wir gerade gehört haben, beginnt mit den Worten: Als Jesus das hörte, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück. Was hatte Jesus gehört? Ich weiß nicht, wer von euch das weiß. In der Matthäusstelle, da war vorher direkt berichtet worden, dass der Cousin von Jesus, Johannes der Täufer, geköpft worden war von Herodes. Und die Jünger von Johannes hatten Jesus das berichtet. Das wäre ganz natürlich gewesen, dass Jesus jetzt etwas Bedürfnis nach Ruhe hat. Sicher auch, um Trauerarbeit zu leisten. Jesus kannte ja seine eigene Berufung und auch die von Johannes. Aber trotzdem, bin ich sicher, musste er erstmal emotional verarbeiten, dass Johannes jetzt tot war. Jesus hatte nicht nur den prophetischen Wegbereiter, sondern auch den Freund und Cousin verloren. Da gab es was zu betrauern. Gottes Sohn kam als Mensch auf diese Welt, nicht als Superman. Die Bibel sagt, er war uns in allem gleich, außer in der Sünde. Jesus hatte körperliche und seelische Bedürfnisse. Er wurde müde, er wurde hungrig, er empfand Schmerzen und er trauerte. Und er freute sich mit Sicherheit, wenn er mal Ruhe gehabt hat. In den Parallelberichten bei Markus und bei Lukas wird auch erzählt, dieser zeitliche Zusammenhang mit dem Tod von Johannes dem Täufer. Aber es wird auch erwähnt, dass die Jünger Jesu gerade erst zurückgekommen waren von einem großen Einsatz. Die waren nicht in Karlsruhe bei Willow gewesen, sondern die waren ausgesandt worden, zu zweit genau das zu tun, was ich gerade gesagt habe. Predigen, heilen, befreien. Und sie hatten viel erlebt. Und wir, für die, die auf dieser Konferenz waren, die können das nachvollziehen wahrscheinlich, auch wenn man schöne Dinge erlebt hat, die einen erfüllt haben, man kann müde sein hinterher. Dorit, guck mich mit ganz kleinen Augen an. Ja, du darfst müde sein, ist gut. Wenn wir etwas Schönes erleben, dürfen wir auch müde sein und Ruhebedürfnis haben. Deswegen, ich fasse mal an der Stelle zusammen, es gab damals ein total berechtigtes Ruhebedürfnis für die Jünger und für Jesus. Die nächste Folie. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, wird von der Tradition am See Genezareth, wo der Pfeil ist, da im Nordwesten etwa festgelegt, dass es da etwa gewesen ist. Da gibt es heute Erinnerungsstätte Tapka, wo an diese Brotvermehrung erinnert wird. Ich durfte erstmals 1987 dort sein. Als wir einige Jahre später das zweite Mal dort waren, da ist dieses Foto entstanden, haben wir dort Abendmahl gefeiert. Und wenn diese Tradition stimmt, befanden sich die Jünger damals nur wenige Kilometer westlich von Kapernaum. In jedem Fall war es aber wohl nur eine relativ kurze Bootsfahrt gewesen von dem Ort, wo Jesus vorher gepredigt hatte, bis zu dieser Stelle. Denn die Leute konnten auf dem Landweg da auch hinmarschieren relativ schnell. Und als Jesus mit dem Boot ankam, waren die schon wieder da. Das Boot kommt an, die Menschen, die er zurückgelassen hatte, sind schon wieder da. Und jetzt schickt Jesus sie nicht weg, obwohl er eigentlich ruhebedürftig war, sondern er erbarmt sich über sie. Er predigt und heilt erneut. Ja, Jesus war Mensch, ganz Mensch. Er hatte Ruhebedürfnisse. Aber er war in der Lage, diese zurückzustellen, um der Liebe willen zu den Verlorenen. Wenn wir in die Johannesüberlieferung, also die Parallele bei Johannes gucken, dann sehen wir, dass die Geschichte stattfand etwa zur Zeit des Passafestes, kurz vorher. Mutmaßlich ein Jahr vor den Ereignissen um Kreuzigung und Auferstehung. In jedem Fall war das so, dass die Jünger schon ziemlich lange mit Jesus unterwegs gewesen sind, bestimmt 2 Jahre. Sie kannten ihren Herrn, sie hatten viele Wunder gesehen, hatten selber schon Wunder tun dürfen. Und eigentlich hätten sie vorbereitet sein sollen auf das, was jetzt passiert. Und damit sind wir mitten in der Geschichte und in unserer Herausforderung, gebt ihnen zu essen. Ich kann mir die Situation damals so richtig gut vorstellen. Dieser Film hat es vielleicht ein bisschen plastisch auch gemacht. Alle hätten Grund gehabt, sich auszuruhen. Die Jünger waren erschöpft. Jesus war müde, musste Trauerarbeit leisten. Wieder hatte man einen Tag den Bedürftigen gedient. Und natürlich waren die 10.000 Menschen damals hungrig. Warum 10.000? Die Bibel nennt 5.000 Männer, dazu Frauen und Kinder. Man darf also durchaus davon ausgehen, dass es etwa 10.000 waren, also mehr als jetzt in Karlsruhe. Und sie waren alle müde und sie waren alle hungrig. Und es wurde Abend. Noch immer hatte man keine Zeit gehabt, über den Tod von Johannes nachzudenken. Noch immer hatten die Jünger wahrscheinlich zu wenig Zeit gehabt, das zu erzählen, was sie erlebt hatten. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass etwa der pragmatisch und organisatorisch begabte Petrus Jesus beiseite nimmt und sagt, Meister, es ist Abend, alle haben viel gelernt, aber nun ist langsam dunkel und alle haben Hunger, wir sind übrigens auch müde und du wahrscheinlich auch. Schick sie doch jetzt mal einfach weg, mach Feierabend, damit sie sich versorgen können. Ich weiß nicht, ob Petrus der Wortführer war, das würde zu seinem Charakter passen. Und wie logisch wäre es gewesen, wenn Jesus geantwortet hätte, ja, du hast recht, ein bisschen Ruhe würde jetzt nicht schaden. Petrus schickt die Leute weg. Kapernaum ist nur ein paar Kilometer weiter östlich, da werde ich morgen predigen, da sollen sie wieder hinkommen. Das ist die nächste Sprechstunde. Bartholomäus macht doch schon mal ein Lagerfeuer an. Philippus, könntest du schon mal Brennholz sammeln für den Nachschub? Andreas, geh bitte mal fischen. Jakobus, würdest du dich ums Grillen kümmern, falls Andreas was fängt? Maria Magdalena, schau doch mal bitte nach, ob wir noch einen Schlauch Wein auf Lager haben. Und wenn nicht Judas, dann geh ins nächste Dorf und kauf einen. Und dann haben wir eine gute, heilsame Zeit miteinander am Lagerfeuer, lecken unsere Wunden und tauschen uns über schöne Dinge aus und genießen den Abend. Hey, und ich denke, die Vorfreude der Jünger auf solch einen Abend wäre sicher groß gewesen. Und was sagt Jesus stattdessen? Schickt sie nicht weg, sie brauchen nicht weggehen, gebt ihr ihnen zu essen. Die nächste Folie. Vermutlich gab das erstmal Frust bei den Jüngern. War das bisher noch nicht genug Einsatz gewesen? Kann ich irgendwann mal Feierabend sein? Aber dann auch diese Herausforderung. Gebt ihr ihnen zu essen? Ich glaube, dass darin die eigentliche Kernbotschaft liegt, an dieser Herausforderung, nicht darin, dass hier Leute was zu essen kriegen, denn die werden hinterher wieder Hunger kriegen. Und vermutlich wäre auch keiner verhungert, wenn er an dem Tag nichts bekommen hätte. Der Kern der Geschichte ist hier, dass Jesus uns als seine Jünger herausfordert in der Nachfolge. Kümmert euch um die Bedürfnisse der Menschen, ihr habt das Potenzial dazu. Und deswegen war mir das so wichtig, so mal zu gucken, der Kontext der Geschichte, wie lange die Jünger mit Jesus schon unterwegs waren. Die hätten eigentlich wissen müssen, was passiert. Sie hatten so viel erlebt an Wundern. Dabei war sogar ein Ernährungswunder gewesen, als Jesus aus der Hochzeit von Kana aus Wasser Wein gemacht hat. In dem Film von The Chosen ist auch Thomas der Jünger, der gesagt hat, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und der steht im Mittelpunkt dieser Geschichte da bei Kana, also bei der Weinvermehrung oder bei der Weinerzeugung. Aber die Jünger scheitern an dieser Stelle. Sie scheitern trotz aller Erfahrungen, die sie gemacht haben. Sie bleiben stehen bei der rationalen Analyse ihrer äußeren Möglichkeiten, anstatt mit den Möglichkeiten Jesu zu rechnen. Der Text, wie er Johannes überliefert, wie ihn Johannes überliefert, macht deutlich, dass Jesus das Wunder schon geplant hat, aber dass er seine Jünger ganz bewusst auf die Probe gestellt hat. Johannes formuliert das so, dass Jesus zu Philippus sagt, hör mal, wo sollen wir die Brote kaufen, damit die alle was zu essen kriegen? Und dann heißt es, das sagte er, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Trotzdem erfordert die Jünger auf, an der Problemlösung mitzuarbeiten. Und Philippus rechnet sofort, 200 Dinare würden nicht reichen, um alle satt zu kriegen. Und 200 Dinare, das war vermutlich mehr Geld, als sie damals gehabt haben. Das war der Tageslohn von einem Tagelöhner, war ein Dinar. Also es war völlig aussichtslos. Für alle etwas kaufen konnte nicht funktionieren. Und der nächste rationale Schritt der Problemlösung war die Analyse, was haben wir denn an Ressourcen da, was ist denn an Futter vorhanden? 5 Brote, 2 Fische. Ebenfalls bei Johannes wird berichtet, dass Andreas diese 5 Brote und 2 Fische von einem kleinen Jungen bekommen hat. Und der Bericht über diesen Jungen ist übrigens der Grund dafür, dass manche textkritische Ausleger diese Geschichte so deuten. Die haben alle gesehen, wie dieser kleine Junge seine Brote abgegeben hat. Und dann haben die Tausende, die da gesessen haben, darüber nachgedacht, dass Teilen gut ist. Und die, die etwas mit hatten, die haben dann das genommen, was sie hatten, haben es auch verteilt, dass alle was zu beißen hatten. Ich persönlich halte das für an den Haaren herbeigezogen. Die Massen, die hier mit Jesus unterwegs waren, die hatten bestimmt keine großen Fresspakete eingepackt. Und gar nicht zu reden von dem Überfluss in den Körben, der dann am Schluss noch übrig war. Also Jesus tut ein Wunder, das ist gar keine Frage. Aber das Faszinierende ist, er bezieht seine Jünger weiterhin mit ein. Gerade haben sie noch versagt bei der Herausforderung an ihren Glauben. Sie haben gesagt, wir haben zu wenig da, wir haben kein Geld, wir haben keine Fische, wir haben kein Brot. Sie waren in den Grenzen ihrer eigenen Ressourcen gefangen, eingeschränkt. Und trotzdem bezieht Jesus sie weiterhin mit ein. Alle Zuhörer sollen sich zum Essen lagern, Gruppen von 50 bis 100 Mann. Da konnte ein Petrus sein Organisationstalent blendend einbringen. Und dann schnipst Jesus nicht einfach mit den Fingern und er lässt Manna vom Himmel regnen, sondern er lässt sich von den Jüngern die Ressourcen bringen, die sie haben. Eben diese 5 Brote und die 2 Fische. Er betet und ordnet die Verteilung an. Wie das dann genau lief mit der Verteilung, wird nicht überliefert, ob da auf einmal ein Riesenberg von Broten und Fischen lag oder ob das erst dann vermehrt wurde, während die Jünger es teilten, so wie das dieser Film nahe liegt. Das fand ich persönlich überzeugender. Passt auch besser zu der Lektion, die Jünger hier lernen sollen. Indem sie nämlich einbringen, das Wenige, was sie haben, merken sie auf einmal, es reicht, es wird mehr. Und am Ende sind 12 volle Körbe übrig, quasi einer für jeden Jünger. Das Verteilen des Wenigen, was sie hatten, hat sie reicher zurückgelassen, als sie am Anfang waren. Was bedeutet das jetzt für uns? Die Beantwortung der Frage, welche Aspekte eine biblische Geschichte hat, wenn wir sie auf uns übertragen, die ist gar nicht so leicht. Das ist oft so wie bei vielen Gleichnissen, dass man aufpassen muss, dass man nicht einfach eins zu eins die Geschichte nehmen kann und sagen kann, okay, das bedeutet das, das bedeutet das, das bedeutet das und wir übertragen alles. Das funktioniert nicht. Wenn Jesus einen Lehrschwerpunkt durch Handeln und Reden setzen will, dann will er oft einen Fokus setzen, der ihm wichtig ist für uns. So glaube ich persönlich nicht, dass es in dieser Geschichte darum geht, dass wir uns als Christen nicht ausruhen dürfen. Nur weil Jesus und seine Jünger das am Anfang dieser Geschichte auch nicht hingekriegt haben. Die wollten sich ausruhen, das war völlig legitim. Klar, wir sind aufgefordert, fleißig zu sein, aber der Spruch, den ich schon mal gehört habe, ausruhen können wir uns im Himmel, und die damit ausgedrückte Botschaft, dass wir immer am Arbeiten sein müssen im Reich Gottes, halte ich für vorsichtig formuliert unweise. Dieser Spruch lässt sich mit dieser Geschichte nicht belegen. Die Jünger wollten sich ausruhen, sie durften sich ausruhen, aber die Notwendigkeit ergab, dass es einfach jetzt nicht ging in dem Moment. Gott kennt unsere Grenzen. Er liebt uns, nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch als Menschen, als Kinder von ihm, vor allen Dingen als das. Und deswegen gönnt er unseren Körpern und Seelen auch die Ruhepausen, die wir brauchen, ganz sicher. Ich glaube, die Übertragung dieser Geschichte geht in zwei andere Richtungen. Beides hat zu tun mit diesem, gebt ihr ihnen zu essen. Die nächste Folie. Diese Aufforderung wird damals wie heute für die Jünger zu einer echten Herausforderung. Sie sehen sich einer Bedürftigkeit gegenüber, im Vergleich dazu die eigenen Ressourcen viel zu knapp sind. Wie soll man mit so wenig Essen 10.000 Menschen satt kriegen? Vielleicht erleben wir diese Ohnmacht heute auch manchmal, wenn wir angesichts der Bedürftigkeit um uns herum so fühlen, als könnte man höchstens den einen oder anderen Tropfen auf einen heißen Stein bringen. Was bedeutet angesichts des Hungers und der Not in der Welt die paar Euro, die ich an Brot für die Welt oder an Himmelsperlen spenden kann? Und am Ende gebe ich dann gar nichts, weil es ist ja sowieso so wenig, was ich tun kann. Übertragen wir das mit dem Hunger der Menschen damals, den es natürlich auch heute konkret gibt auf der Welt, mal auf geistigen Hunger oder Bedürftigkeit. Da möchte ich fragen, wer kennt nicht die Situation, dass er einem Menschen begegnet, der in richtiger Not ist und tief am Boden ist? Und du hast das Gefühl, du kannst ihm gar nichts geben. Wie willst du da reagieren auf diese Trauer und auf diese Notsituation? Und in dieser Ohnmacht gehe ich dem anderen aus dem Weg und gebe ihm gar nichts, anstatt ihm das Wenige zu geben, was ich ihm geben kann. Wer Frieden stiften will und sich fragt, wie sinnvoll ist das im persönlichen kleinen Umfeld, wenn er sich die Welt anguckt, den Nahen Osten, die Ukraine oder wo sonst wo Unfrieden herrscht und er resigniert und bewegt im kleinen eigenen Umfeld nichts, der tut mit seinen zwei Fischen und 5 Broten auch nicht, was er tun könnte. Natürlich, das große Wunder, das kann nur Jesus tun. Aber er tut es unter Nutzung der kleinen Ressourcen, die wir haben. Genau wie er sich damals die Brote und die Fische der Jünger bringen ließ, um damit etwas anzufangen, fordert er uns heute auch auf, dass jeder seinen ganz kleinen Beitrag leistet, den er tun kann, nach besten Kräften und Möglichkeiten und es dann Jesus zu überlassen, was der daraus macht. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht dabei nicht darum, dass wir uns einreden, dass unser Weniges viel ist. Nein, es bleibt vielleicht wenig. Aber trotzdem kann Jesus daraus viel machen, wenn wir ihn lassen. Es gibt so eine Irrlehre, manchmal auch pseudochristlicher Psychogurus, so nach dem Motto, die Kraft positiven Denkens, wo wir uns einreden sollen, dass wir unser Minderwertigkeitsgefühl, was wir haben angesichts unserer begrenzten Möglichkeiten, dadurch lösen, dass wir uns einreden, hey, es ist doch mehr, dass wir uns Selbstbewusstsein selbst suggerieren. Das wäre so nach dem Motto, du hast 5 Brote und 2 Fische, das kommt dir wenig vor. Sieh es doch mal andersrum, 5 Brote und 2 Fische, das ist doch richtig viel. Oder dieser Spruch mit dem halbleeren Glas, sag doch nicht immer, das Glas ist halb leer, das Glas ist halb voll. Das sind nette Psychotricks. Aber Jesus geht nicht diese Psychotricks mit uns. Vielleicht ist es wirklich wenig, was wir haben. Und wir brauchen uns auch nicht einreden, dass das viel sei. Es ist wenig. Aber Jesus ist groß. Das dürfen wir glauben. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied, sich nicht selber zu suggerieren, es kommt mir wenig vor, aber ich kann doch trotzdem so viel damit machen. Also quasi Minderwertigkeit mit selbst eingeredetem Selbstbewusstsein zu bekämpfen, sondern die Antwort ist Jesusbewusstsein. Ich habe wenig und trotzdem, Jesus ist groß, er kann etwas machen. Das werde ich gleich zum Schluss noch zuspitzen auf die Challenge für uns. Vorher die nächste Folie. Noch kurz die zweite Übertragung, hat auch was zu tun mit dem, gebt ihr ihnen zu essen. Und diese Übertragung ergibt sich aus der Deutung, die Jesus selber gibt für das, was er dort getan hat. Im Johannesevangelium wird berichtet, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, am Tag nach dieser Brotvermehrung hat Jesus diese Predigt gehalten, wo er gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und wenn Jesus sich selber im Zusammenhang mit dem Vermehrungswunder, was er gerade getan hat, als das Brot des Lebens bezeichnet, dann bekommt die Aufforderung an die Jünger und damit auch an uns, gebt ihnen zu essen, eine ganz andere Bedeutung. Man könnte das dann so verstehen, wenn er sagt, gebt den Menschen zu essen, dass er eigentlich sagt, bringt den Menschen Jesus. Wenn Jesus das Brot des Lebens ist, dann fordert er uns auf, dass wir ihn zu den Menschen bringen. Und was heißt das? Sicherlich nicht, dass wir jeden, der es hören will oder auch nicht, mit evangelistischen Parolen zutexten. Nein, es geht um ein Jesusbewusstsein in uns. Die Bibel sagt, dass Jesus durch den Heiligen Geist in jedem von uns lebt. Er lebt durch seinen Heiligen Geist in seinen Jüngern. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, in dem, was wir tun und wo wir uns bewegen, dann wirkt das alleine schon etwas in unserem Umfeld. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, sagt er an anderer Stelle im Zusammenhang mit dem Weinstock. Frucht entsteht quasi automatisch dadurch, dass ich in Verbindung bin mit Jesus. Wenn Jesus in uns lebt, heißt es, wenn wir den Menschen zu essen geben, einfach, dass wir uns auf sie einlassen und dabei dem Herrn in uns den Raum geben, das zu tun, was er tun will. Und wenn Jesus selber auf einmal mit seinen Möglichkeiten in mir Raum einnimmt, dann spielt es auf einmal gar keine Rolle mehr, wie klein meine persönlichen Ressourcen eigentlich sind. Paulus hat das mal so formuliert, dass er gesagt hat, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht meine 5 Brote und die 2 Fische sind das Limit. Wenn wir den, der in dem aller Reichtum lebt, in uns haben. Ich hätte zu gern nur eine Ahnung davon, was passieren würde, wenn die Menschen mich ansehen und weniger Michael Vorbe sehen würden und mehr Jesus. Oder wenn sie weniger Uwe Schmidt ansehen würden und mehr Jesus. Oder whatever, könnt ihr euren Namen einsetzen. Die Petrusgemeinde wäre noch ganz anders, als sie heute ist. Und unser Umfeld, die Umgebung auch. Und deswegen möchte ich euch zum Abschluss jetzt noch ein paar konkrete Impulse geben, ganz zum Schluss zur Sendung in die nächste Woche hinein und das auch mit einer Challenge verbinden. Was heißt das für euch konkret? Gerade mal in der nächsten Woche. Ich weiß nicht, wie ihr so in den Tag hineingeht im Regelfall. Ich mache jetzt keine Abstimmung, keine Angst. Der ein oder andere stolpert vielleicht einfach so in den Tag hinein, wacht auf und lebt halt los. Und abends sagt er sich vielleicht auch, Jesus, gut, dass wir den Tag geschafft haben. Oder startet ihr bewusst mit Gott, mit Jesus. Früher nannte man das stille Zeit. Aber egal, wie ihr das üblicherweise macht, ich würde euch für nächste Woche mal eine Herausforderung stellen. Versucht es einfach mal mit diesem Start mit Jesus. Und auch die, die das sowieso schon tun, macht diesen Start mal ein bisschen anders als sonst. Vielleicht fangt ihr sonst so an, dass ihr einfach einen Bibeltext lest und dann Jesus die Anliegen bringt, die euch auf dem Herzen liegen. Die nächste Folie, versucht es doch einfach mal so, dass ihr den Tag mit einem Gebet beginnt, das ich jetzt mal etwas so formulieren möchte. Herr, danke, dass du in mir lebst. Danke, dass da, wo ich hingehe, auch du hingehst. Und danke, dass es dein Wunsch ist, Menschen mit Hunger, auch mit spirituellem Hunger Brot zu geben und dafür zu sorgen, dass sie satt werden. Und jetzt bitte ich dich für den heutigen Tag um das geistliche Gespür dafür, wo in meinem Umfeld Menschen hungern. Ich bitte dich darum, dass ich dann den Mut habe, ihnen etwas zu essen zu geben. Herr, hier sind meine 5 Brote und meine 2 Fische. Aber in Vertrauen auf deine Fülle möchte ich jetzt in den Tag gehen und damit rechnen, dass ich deinen Reichtum erlebe in den Begegnungen, die der heutige Tag für uns, Jesus und mich, bereithält. Amen. Versucht mal in der nächsten Woche so oder so ähnlich zu beten und dann mit offenen Augen durch den Tag zu gehen. Und dann habt den Mut, etwas weiterzugeben von dem wenigen, was ihr habt. Ich weiß nicht, was du erleben wirst, aber du wirst etwas erleben. Vielleicht fällt dir in der stillen Zeit jemand ein, aus deinem Umfeld, verbunden mit dem starken Impuls, diese Person sollte ich heute mal anrufen. Dann tu das. Oder du gehst direkt nach deiner stillen Zeit zur Arbeit und sitzt im gleichen Raum gegenüber am Schreibtisch mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die dir sowas von auf den Nerv geht ständig. Dann bring ihr einen Kaffee to go mit, vielleicht. Oh, was? Laut. Achso. Gut. Ja. Vielleicht stolperst du in dieser Woche wieder mal in eine Diskussion hinein, rund um die Ausweglosigkeit der politischen Lage im Nahen Osten, wo alle darüber klagen, wie ausweglos das alles ist, egal ob sie über den Hamas-Terror schimpfen oder über das Leid der Menschen, die im Gazastreifen leben, nachdem Israel dort nun einmarschiert ist. Solche Diskussionen holen uns überall ein derzeit. Aber vielleicht ist das die Gelegenheit, mal zu bekennen, dass du glaubst, dass es einen Gott gibt, der die Kontrolle nicht verloren hat. Dass das irgendwie ihm nicht aus den Händen gleiten wird. Vielleicht gehst du nachher zum Rewe einkaufen und die Fleischfachverkäuferin, die dir immer das Gulasch abwiegt, mit der du sonst wenig redest, wirkt außergewöhnlich gedrückt. Und du hast dann den Mut zu sagen, sie wirken heute etwas niedergeschlagen. Ich wünsche ihnen den Trost Gottes und den neuen Mut, egal wo das Problem liegt. Aber danke, dass sie mich trotzdem so freundlich bedienen. Und vielleicht fällt dir jetzt gleich beim Rausgehen aus dem Gottesdienst schon irgendjemand auf, der traurig ist und der irgendwie schlecht drauf ist und dem es nicht gut geht. Und du guckst nicht verschämt zur Seite und holst dir deinen Kaffee, sondern sprichst denjenigen mal an und sagst, hey, kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Braucht gar nichts Großartiges sein. Ich könnte noch viele Beispiele geben, es ist nicht spektakulär. Eben 5 Brote und 2 Fische. Aber Jesus möchte, dass wir dieses Wenige zur Verfügung stellen und dann staunen, was er daraus macht. Und am Ende haben wir mehr als vorher, so wie die Jünger 12 volle Körbe hatten. Und ich wäre sehr gespannt, mal von euch zu hören, welche Erfahrungen ihr macht mit solchen Herausforderungen. Vielleicht haben wir im Rahmen eines Gottesdienstes mal die Möglichkeit, auch das ein oder andere Zeugnis zu hören in den nächsten Wochen. Oder erzählt mir einfach mal in den nächsten Wochen, was ihr erlebt habt. Es würde meinen Glauben stärken und ermutigen. Die letzte Folie. Jesus sieht den Hunger der Menschen und er sagt, und schickt sie nicht weg und seht auch nicht weg, gebt ihr ihnen zu essen. Amen.